die Päpste und der Frieden, das ist seit etwa 100 Jahren ein spannendes Kapitel mit manchem Auf und Ab. In diesem Kapitel wollen wir heute mal ein bisschen blättern.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden, mitten im Frieden überfällt uns der Feind. Darum auf zu den Waffen!
Das ist der Sound der ersten Jahre des 20. Jahrhunderts. Es muss das Schwert nun entscheiden, sagt Wilhelm II. Mitten im Frieden überfällt uns der Feind, darum auf zu den Waffen.
Nun aber will man uns demütigen. Man verlangt, dass wir mit verschränkten Armen zusehen, wie unsere Feinde sich zu tückischem Überfall rüsten.
Die Feinde, die Tückischen, sie rüsteten zum Überfall. Wir sind im Jahr 1914, der Erste Weltkrieg bricht aus bzw. wird vom Zaun gebrochen. Papst ist damals ein Diplomat, Benedikt XVI. Er startet eine groß angelegte Friedenskampagne. Motto: als Erster den Ölzweig erheben. Ein Auszug aus seiner Botschaft an die Verantwortlichen der kriegführenden Länder.
Niemand sage, dass dieser grausige Streit sich nicht ohne Waffengewalt schlichten ließe. Möge doch jeder von sich aus dem Verlangen nach gegenseitiger Vernichtung entsagen. Warum wollen wir nicht von nun ab mit reinem Gewissen die Rechte und die gerechten Wünsche der Völker abwägen? Warum wollen wir nicht aufrichtigen Willens einen direkten oder indirekten Meinungstausch beginnen, mit dem Ziel, in den Grenzen des Möglichen diesen Rechten und Wünschen Rechnung zu tragen und so endlich dieses schreckliche Ringen zu beendigen, wie das in anderen Fällen unter ähnlichen Umständen geschah? Gesegnet sei, wer als Erster den Ölzweig erhebt und dem Feind die Rechte entgegenstreckt, ihm den Frieden unter vernünftigen Bedingungen anbietet.
Benedikts Initiative verhallt, doch zum ersten Mal hat ein Papst in der Neuzeit diesen drängenden Friedenston gesetzt. Hier ist sie die Mutter aller päpstlichen Friedensinitiativen seitdem. 2005 wird sich ein neu gewählter Papst, wir kennen ihn gut, in Erinnerung an diesen Friedensvorgänger ebenfalls Benedikt nennen. Das ist Benedikt XVI.
Frankreich war und ist eine deutsche Stadt.
Auch das kennen wir. Danzig ist und bleibt deutsch, ruft Hitler im Reichstag.
Wenn Polen versuchen sollte, auf dem Weg zollpolitischer Maßnahmen Danzig wirtschaftlich zu vernichten, dass dann Deutschland nicht mehr länger untätig zusehen könnte.
Wir sind jetzt am Ende der 30er Jahre und wieder braut sich ein Weltkrieg zusammen, der Zweite. Pius XII. Ist der neue Papst. Mit einer Radiobotschaft versucht er, den drohenden Krieg noch abzuwenden. Die Gefahr steht vor der Tür, doch noch ist es Zeit. Nichts ist mit dem Frieden verloren, alles kann verloren sein durch den Krieg. Mögen die Menschen wieder zurückkommen, sich untereinander zu verständigen, mögen sie wieder verhandeln. Wenn sie gutwillig und im Respekt vor den anderen verhandeln, dann werden sie feststellen, dass ehrlichen und echten Verhandlungen immer ein ehrenwerter Erfolg beschieden ist. Berühmte Worte, nichts ist verloren mit Frieden, doch womöglich alles mit dem Krieg. Das Gemetzel beginnt trotzdem, Pius verlegt sich auf stille Diplomatie über oft vertrauliche Kanäle. Zu Lebzeiten bringt ihm das als Friedenspapst großen Respekt ein, doch vor dem launischen Tribunal der Geschichtsschreibung findet er sich unversehens später auf der Verliererseite wieder. Ein neuer Zeitsprung, der Weltkrieg ist vorbei, der Kalte Krieg in vollem Gang. Johannes der 23. will in Rom das Zweite Vatikanische Konzil eröffnen, da gerät die Welt unversehens an den Rand eines Atomkrieges. Stichwort Kuba-Krise. Martin Korden vom Kölner Domradio schildert uns das.
Good evening, my fellow citizens. This government has promised.
Montag, der 22. Oktober 1962.
Of the Soviet military build-up. On the island of Cuba.
In einer Fernsehansprache informiert der amerikanische Präsident John F. Kennedy das eigene Volk und die Weltöffentlichkeit über sowjetische Raketen auf Kuba.
Within the past week, unmistakable evidence has established the fact.
In der vergangenen Woche haben eindeutige Beweise die Tatsache erhärtet, dass gegenwärtig offensive Raketenabschussrampen auf Kuba vorbereitet werden. Der Zweck kann nur sein, eine nukleare Angriffskapazität gegen die westliche Hemisphäre zu schaffen.
Kennedy fordert öffentlich den Abzug der sowjetischen Raketen und verkündet eine Seeblockade, um den weiter ankommenden Schiffen aus der Sowjetunion den Weg nach Kuba zu versperren.
Es wird die Politik unseres Landes sein, jeden Abschuss einer Atomrakete von Kuba aus gegen irgendeine Nation der westlichen Hemisphäre als einen Angriff der Sowjetunion auf die Vereinigten Staaten anzusehen, der einen umfassenden Vergeltungsschlag gegen die Sowjetunion erfordert.
Die Kuba-Krise wird öffentlich und die Welt steht plötzlich am Rande des Dritten Weltkrieges. Ein Krieg, der mit Kernwaffen geführt worden wäre. Überall auf der Welt hält man den Atem an. Auch in Rom, wo gerade erst das Zweite Vatikanische Konzil begonnen hatte. Nur 2 Tage nach der öffentlichen Ansprache Kennedys richtet Papst Johannes der 23. einen Friedensappell sowohl an den US-Präsidenten als auch an den sowjetischen Regierungschef Chruschtschow.
Frieden, Frieden. Wir flehen alle Regierenden an, gegenüber diesem Schrei der Menschheit nicht taub zu bleiben. Mögen sie alles tun, was in ihrer Macht steht, um den Frieden zu retten. Sie werden der Welt so die Schrecken eines Krieges ersparen, von denen niemand vorauszusagen wüsste, welche furchtbaren Folgen er genau haben würde.
Der Appell des Papstes wurde kurz darauf auch in den New York Times und sogar in der Moskauer Pravda veröffentlicht. Der Papst als Vermittler zwischen den Supermächten. Welche Rolle Johannes der 23. tatsächlich bei der Beendigung der Kuba-Krise spielte, kann bis heute nicht eindeutig gesagt werden. In den amerikanischen Quellen ist dazu nur wenig zu finden. Erst wenn die Moskauer Archive geöffnet werden, könne man darüber ein Urteil fällen, sagt der Kirchenhistoriker Professor Franz Xaver Bischof.
Wir können nicht ausmachen, ob sich Chruschtschow und Kennedy von dieser Papstansprache beeinflussen ließen in ihrem Entscheid, diese Kuba-Krise beizulegen. Aber beide hatten im Voraus signalisiert, dass sie an einem Friedensappell des Papstes interessiert seien.
Eine interessante Randnotiz, die durch den Vatikan-Journalisten Hans-Jakob Steele neue Nahrung erhielt. Demnach telefonierte Präsident Kennedy einen Tag nach seiner TV-Ansprache mit seinem Vertrauten, dem Verleger Norman Cousins, der gerade an einer Tagung in Maryland teilnahm. Dort sollen auch Vertraute von Präsident Chruschtschow dabei gewesen sein. Beteiligt an der Begegnung war auch der belgische Dominikanerpater Felix Morlion, der Beziehungen zum Vatikan hatte. Kennedy bat nun Cousins, mit den Russen zu reden und dabei auch Pater Morlion hinzuzuziehen, um eine Vermittlungsaktion des Papstes in Gang zu bringen. Als der Pater wenig später dann im Vatikan anrief, war der Papst bereits mit dem Verfassen des Friedensappells beschäftigt. Fakt ist heute, 3 Tage nach der Veröffentlichung des päpstlichen Aufrufs wurde die Kuba-Krise beendet. Präsident Chruschtschow erklärte sich bereit, die Raketen von Kuba zu entfernen. Wenig später soll er gesagt haben, die Botschaft des Papstes sei der einzige Hoffnungsschimmer gewesen und was Johannes der 23. für den Frieden getan hätte, ginge in die Geschichte ein. Und tatsächlich, nach dem Appell des Papstes verbesserten sich auch die Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Sowjetunion entscheidend, wie der Kirchenhistoriker Franz Xaver Bischof weiß.
Im Februar 1963 kam ja dann nach 18-jähriger Verbannung und Gefängnis der ukrainische Metropolit Slipi frei und im März hat Johannes der 23. auch die Tochter und den Schwiegersohn Chruschtschows in Privataudienz empfangen. Ein Ereignis, das damals Weltsensation machte, in allen Pressen präsent war.
Johannes der 23. ist es auch, der das Thema Frieden in die Mitte des katholischen Lehramts hineinholt, mit der Enzyklika Pacem in Terris, Frieden auf Erden. 1963 kommt sie raus und gilt gleich als wichtigstes Friedensmanifest der Kirche in der Geschichte. Zum ersten Mal richtet sich hier ein solches päpstliches Lehrschreiben nicht nur an die Katholiken, sondern so wörtlich an alle Menschen guten Willens. Das macht Geschichte. Das Papsttum etabliert sich hier als eine Art Friedenssprecher der Menschheit. Beifall für Paul VI., der Montini-Papst, ist der erste Papst überhaupt, der vor der Vollversammlung der UNO spricht. Anlass ist damals im Oktober 1965 die 20-Jahr-Feier der Vereinten Nationen. Seit damals steht die UNO im Zentrum des Friedensdenkens im Vatikan. Bis heute ruft Rom nach einer Stärkung der UNO.
Au moment
Auf Französisch wendet sich Paul VI. An die Weltgemeinschaft, Sprache der Diplomatie, wie schon seit Jahrhunderten. Unsere Botschaft will zuerst eine moralische und feierliche Zustimmung zu dieser Institution der UNO sein. Als Experten in der Menschlichkeit überbringen wir Ihnen den Beifall unserer Vorgänger, den des ganzen katholischen Episkopats und unseren. Wir sind überzeugt, dass diese Organisation verpflichtend den Weg zur modernen Zivilisation darstellt und zum Weltfrieden. Das sei ein großer Moment für uns und für Sie. Diese Formulierung Pauls klingt ein bisschen nach »ein großer Schritt für die Menschheit«. Der Auftritt vor der UNO, eine Art Mondlandung des Papsttums. Wir haben das Bewusstsein, uns auch die Stimme der Lebenden und der Toten zu eigen zu machen, der Toten, die in den furchtbaren Kriegen gefallen sind, als sie sich sehnten nach der Eintracht und dem Frieden der Welt, der Lebenden, die das überlebt haben und die vor allem in ihren Herzen die verdammen, die versuchen, so etwas wiederzubeleben. Und dann der bis heute berühmteste Teil der Rede, immer wieder zitiert, bis hin zum letzten Sonntag im Syrien-Appell von Papst Franziskus.
Jamais plus les uns contre les autres. Jamais plus jamais.
Niemals mehr die einen gegen die anderen. Nie, nie wieder. Ist das nicht vor allem das Ziel, für das die Organisation der UNO geboren wurde, gegen den Krieg und für den Frieden? Hört auf die erleuchteten Worte eines großen Verstorbenen, John F. Kennedy, der vor 4 Jahren ausrief, die Menschheit muss dem Krieg ein Ende setzen, sonst setzt der Krieg der Menschheit ein Ende. Dazu braucht es keine langen Reden, um die oberste Zielsetzung ihrer Institution zu proklamieren. Es genügt daran zu erinnern, wie viel Blut von Millionen Menschen, wie viele unerhörte und unzählbare Leiden, wie viele nutzlose Schlechtereien und entsetzlichen Trümmer den Pakt stützen, der euch eint, in einem Schwur, der die künftige Geschichte der Menschheit verändern muss. Nie wieder Krieg. Der Friede ist es, der die Bestimmung der Völker anleiten muss und die der ganzen Menschheit. Was vor allem Johannes und Paul vorbereitet haben, das führt Johannes Paul zur Vollendung. Der polnische Papst erscheint vor den Augen der Welt als Kämpfer für den Frieden. Vor dem Irakkrieg des George Bush setzt Johannes Paul 2003 alles in Bewegung, um den Waffengang am Euphrat zu verhindern. Er redet Bush, Blair und anderen aus der sogenannten Koalition der Willigen persönlich ins Gewissen. Er führt, wie er das schon während des Bosnienkriegs im Jahrzehnt zuvor mal gemacht hat, einen Tag des Fastens und des Betens durch für den Irak. Und er weicht am 16. März 2003, wenige Tage vor dem Überfall des Westens auf Bagdad, beim Angelus, auf einmal von seinem Redemanuskript ab.
Die kommenden Tage werden für den Ausgang der Irak-Krise von entscheidender Bedeutung sein. Beten wir also zum Herrn, dass er allen beteiligten Parteien Mut und Weitsicht schenke. Gewiss, die politischen Verantwortungsträger in Bagdad haben die dringende Pflicht zu einer uneingeschränkten Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft, um jeden Grund für eine militärische Intervention auszuschließen. An Sie richtet sich mein nachdrücklicher Appell. Das Schicksal Ihrer Mitbürger soll immer den Vorrang haben.
Le sorti dei loro concittadini abbiano sempre la priorità.
Auch möchte ich die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen und insbesondere diejenigen, die dem Sicherheitsrat angehören, daran erinnern, dass der Rückgriff auf Gewalt die letzte Möglichkeit darstellt, wenn jede andere friedliche Lösung nach den wohlbekannten Grundsätzen der Charta der Vereinten Nationen zu keinem Ergebnis geführt hat.
Ecco perché di fronte alle tremende conseguenze
Aus diesem Grund und im Hinblick auf die verheerenden Folgen, die ein internationaler militärischer Eingriff zum einen für die irakische Bevölkerung und für das Gleichgewicht der gesamten, schon so leidgeprüften Region des Nahen Osten und zum anderen für die möglicherweise daraus entstehenden Extremismen hätte, rufe ich allen zu. Es ist noch Zeit zum Verhandeln. Es gibt noch Raum für den Frieden. Es ist nie zu spät, um einander zu verstehen und die Verhandlungen fortzusetzen.
Non è mai troppo tardi per comprendersi e per continuare a trattare.
Über die eigenen Pflichten nachzudenken und konstruktive Verhandlungen zu führen, bedeutet nicht, sich zu erniedrigen, sondern verantwortungsvoll für den Frieden zu arbeiten. Außerdem sind wir Christen davon überzeugt, dass der wahre und dauerhafte Friede nicht nur das Ergebnis gewiss notwendiger politischer Abkommen und Übereinkünfte zwischen Einzelpersonen und Völkern ist, sondern ein Geschenk Gottes an jene Menschen, die sich ihm unterwerfen und das Licht seiner Liebe demütig und dankbar annehmen.
Devo dire, io appartengo a questa generazione che ricorda bene, ha vissuto, grazie a Dio sopravvissuto, la seconda guerra mondiale.
Ich gehöre der Generation an, die den Zweiten Weltkrieg erlebt und überlebt hat und habe daher die Pflicht, allen jungen Menschen, all jenen, die jünger sind als ich und diese Erfahrung nicht gemacht haben, zu sagen, nie wieder Krieg.
Mai più la guerra. Così come diceva Paolo VI.
Eben dies betonte Paul VI. Bei seinem ersten Besuch bei den Vereinten Nationen. Wir müssen alles in unserer Macht Stehende tun. Wir wissen sehr wohl, dass ein Friede um jeden Preis nicht möglich ist. Aber wir wissen auch, wie groß diese Verantwortung ist. Deshalb bedarf es des Gebetes und der Buße.
Auch Al Jazeera überträgt den Friedensappell Johannes Pauls live. Doch vier Tage später gibt US-Präsident Bush trotzdem den Befehl zum Angriff.
On my orders, coalition forces have begun striking selected targets.
Das Irak-Desaster beginnt mit Bomben auf Bagdad.
What will be a broad and concerted campaign?
Den bislang letzten großen Friedensappell hält, und das ist genau ein Jahr erst her, Papst Benedikt XVI., und zwar in Beirut, nur ein paar Dutzend Kilometer von den Kämpfen in Syrien entfernt. Viele haben dem Papst abgeraten, angesichts des Kriegs beim Nachbarn in den Libanon zu reisen, doch Benedikt schlägt diese Bedenken in den Wind. Im Präsidentenpalast von Baabda bei Beirut hält er eine Grundsatzrede über den Frieden, gut durchdacht, wie das typisch ist für Josef Ratzinger. Dazu Mario Galgano.
Verteidigen wir das Leben, wenn wir den Frieden wollen. Diese Logik schließt nicht nur den Krieg und terroristische Aktionen aus, sondern auch jeden Angriff auf das Leben des Menschen, des von Gott gewollten Geschöpfes.
Angriff auf das Leben und die Unversehrtheit des Menschen gäbe es nicht nur in Ländern mit bewaffneten Konflikten, sondern auch überall sonst, etwa in Form von Arbeitslosigkeit, Armut, Korruption, Ausbeutung, Terrorismus. Gegen das unannehmbare Leid, das dabei für die Betroffenen entstehe, gäbe es nur ein Gegenmittel, echte Solidarität, so der Papst.
Eine bessere Qualität des Lebens und einer ganzheitlichen Entwicklung ist nur möglich, wenn unter Achtung der Identität jeder Seite ein Teilen der Reichtümer und Kompetenzen erfolgt.
Hier öffnete der Papst den Blick auf den anderen. Das Teilen der Reichtümer und Kompetenzen habe nämlich seine unverzichtbare Grundlage im Vertrauen in den anderen, wer immer es auch sei.
Aujourd'hui, les différences culturelles, sociales, religieuses.
Heute müssen die kulturellen, sozialen und religiösen Unterschiede dazu führen, ein neues Modell von Brüderlichkeit zu leben, wo eben das Verbindende, die gemeinsame Auffassung von der Größe des ganzen Menschen ist und das Geschenk, das er für sich selbst, für die anderen und für die Menschheit ist, Dort ist der Weg des Friedens zu finden. Dort liegt das Engagement, das von uns verlangt wird. Dort liegt die Orientierung, welche die politischen und wirtschaftlichen Entscheidungen auf jeder Ebene und in planetarem Maßstab leiten muss.